Börsenradio Network. Der Kommentar.
Mein Name ist Moimir Linker und ich bin CEO der Axif International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Herr Linker, wir müssen natürlich wieder über Wirecard sprechen. Diese Aktie ist immer wieder in unseren Gesprächen und Interviews aufgetaucht, auch als Teil des Herr Linker Börsenradio Echtgelddepots. In der Öffentlichkeit wird der schwarze Peter jetzt hin und her geschoben, die Schuldfrage intensiv diskutiert, ein wahnsinniger Wirtschaftskrimi und das Ende ist noch überhaupt nicht erreicht. Insolvenz bei einem DAX-Wert, absolute Besonderheit. Und wir sind irgendwie mittendrin. Herr Linker, haben Sie sich schon erholt vom Wirecard-Schock?
Ja, guten Morgen, Herr Leben, und guten Morgen, liebe Zuhörer. Das ist etwas, wovon man sich nicht so schnell erholt. Es geht ja gar nicht darum, ob erholen oder nicht erholen. Es geht ja auch darum, die Situation zunächst einmal zu verkraften, zu fassen und zu verifizieren. Und zunächst mal muss man überhaupt wissen, was da passiert ist und, wie gesagt, wo sich überhaupt hingegangen ist. Fakt ist, dass ich seit 32 Jahren und seit knapp 15 Jahren Medienarbeit so etwas natürlich noch nie erlebt habe. Ich habe ja einen Tag vorher mich zu Wirecard sehr ausführlich geäußert und habe fälschlicherweise und unter einer Fehlannahme gesagt, dass ich nicht von einer wahnsinnig negativen Überraschung ausgehe und habe sie für, aber wohlgemerkt, sehr spekulative Käufer als Beimischung zum Kauf empfohlen. Das ist natürlich genau das Gegenteil, ist geschehen, wie wir alle wissen. Ich habe Aussagen getroffen, für die wurde ich natürlich massiv und sehr, sehr scharf kritisiert. Das bin ich aber gewohnt seit 15 Jahren. Und mit Verlaub, da lag ich daneben, andere 100 Male lag ich richtig und es wäre natürlich völliger Unsinn, den Kopf in den Sand zu stecken. Ich möchte nur mal stellvertretend für wahnsinnig viele Zuschriften und wahnsinnig viele Kontaktaufnahmen und Kommentare zu 10% negativ, zu 90% positiv, das will ich ganz klar betonen und herausstellen. Und auch wenn der Ton am Anfang sehr ruppig war und auch der Respekt manchmal abhanden gekommen ist, mittlerweile ist es so, dass ich mit sehr, sehr vielen Marktbeobachtern, Investoren im Kontakt stehe. Und mittlerweile hat auch der Respekt wieder die Überhand genommen. Das finde ich auch sehr, sehr vernünftig. Eines von vornherein, stellvertretend für, wie gesagt, unglaublich viele Anfragen. Ja, ich habe gesagt, ich gehe nicht von einem Betrug aus. Ich stehe immer noch zu dieser Aussage, weil wir nicht wissen, was passiert ist. Dass es ein Betrug ist, das ist mittlerweile, glaube ich, unbestritten, aber es ist immer noch die Person Brown. Herr Brown ist jemand, der natürlich, wie soll ich sagen, ein Visionär auf seine Art und Genie, wie auch immer, er hat dieses Unternehmen aufgebaut und für mich sind immer noch andere Schlüsselpersonen im Spiel. Wir müssen nicht darüber diskutieren, dass es ihm quasi entglitten ist, dass die Kontrolle mangelhaft war, aber ob er selbst der Initiator dieses Betruges war oder ob es andere waren, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich meine, eines ist klar, die 19er Bilanz ist verweigert worden, aber was ist dann mit der 18er, 17er, 16er Bilanz, wo ebenfalls schon alles nicht korrekt gelaufen sein kann? Ich meine, das ist dann wirklich schon zu viel des Guten. Und ich meine, wenn man sich als Investor, als Analyst oder als ich, als Vermögensverwalter, ich muss mich ja auf jemanden verlassen. Wir können ja nicht die Bilanzen selbst prüfen. Dafür gibt es ja Ernst & Young, die Vermögen prüfen. Dafür gibt es die Staatsorgane. Also da will ich sehr gerne abwarten, wer wirklich betrogen hat und wer wirklich verantwortlich ist. Das ist das eine. Und das Zweite ist, ich kann jeden und sehr viele junge Zuhörer und sehr viele junge Investoren haben mich kontaktiert und ich kann nur sagen, steckt nicht den Kopf in den Sand. Es ist etwas passiert, es ist immer ein Riesenunterschied, einen Fehler zu machen, eine Fehleinschätzung zu treffen oder aufs Übelste betrogen zu werden und dem Aktienmarkt den Rücken zu kehren wegen dieser wirklich katastrophalen Wirecard-Geschichte wäre fehl am Platz.
Jetzt sind wir aber ein Stück weit gerade schon bei dieser Schuldfrage gewesen. Das ist nach wie vor ungeklärt, aber was wir auf jeden Fall sehen, ist ein Versäumnis und Versagen von Kontrollorganen in ungeahnter Form. Also diese Anschuldigungen sind ja nichts Neues. Und jetzt erst stellt sich heraus, oh, da stimmt ja tatsächlich was ganz gehörig nicht. Aber sind wir doch mal ehrlich, was bringt das dem Anleger jetzt? Fast nichts. Aus fast 200 Euro wurden erst rund 100 und ja, zuletzt dann gerade mal noch einer, etwas mehr. Da hilft es auch nicht zu wissen, wer schuld ist. Oder etwa doch. Also was bleibt dem Anleger? Klagen? Das ist ja etwas, über das gerade ganz viel geredet wird.
Ja, aber Herr Leben, schauen Sie mal, Sie gehen auf die Straße und verlieren Ihr Portemonnaie und Sie sind schusselig und es ist aus Dummheit geschehen, dann geben Sie sich selbst die Schuld. Okay, Sie gehen aber auf die Straße und es kommt ein Taschendieb und klaut Ihnen in der Straßenbahn das Portemonnaie aus der Tasche. Ja, was wollen Sie machen? Ich meine, ein Betrug diesen Ausmaßes. Es gibt für mich, ich äußere jetzt eine Theorie und das ist also meine, ich betone meine persönliche Meinung, der einzige Weg oder das einzige, was möglich gewesen wäre, ist, dass Ernst & Young über diese besagte Summe von jetzt im Moment 1,7 Milliarden Vielleicht war es letztes Jahr 1 Milliarde und das Jahr davor vielleicht 800 Millionen. Wissen wir alles nicht. Aber das Einzige ist, es müssen getürkte Bankbestätigungen vorgelegt worden sein. Anders ist es nicht erklärbar. Das heißt, es muss irgendjemand, Ernst & Young, auf Nachfragen, die mal, was macht die Prüfungsgesellschaft? Das wissen auch viele Zuhörer nicht genau ins Detail. Sie prüfen die Saldi. Das heißt also, wenn ich dort habe 1,7 Milliarden und ich bekomme einen Zettel auf dem Tisch und dort ist eine Bankbestätigung. So, wenn diese Bankbestätigung gefälscht ist und dieses Geld existiert nicht. Natürlich kann man sagen, man muss es nachprüfen bei dieser Summe. Das ist jetzt auch geschehen, aber viel zu spät. Die letzten 4 Jahre ist es das nicht. Ich habe diese Bankbestätigung nie gesehen. Wir Investoren wissen es gar nicht. Dafür sind ja die Wirtschaftsprüfer da und dafür werden die Audits auch gemacht. Das ist sicherlich eine Geschichte und ich meine, es ist doch alles Spekulation, bis wir hundertprozentig genau wissen, was da ist. Und um zu sagen, auf Ihre Frage zurückzukommen, natürlich haben die Anleger nichts davon. Ich genauso wenig. Wir stehen im Wind und wir müssen das auslöffeln. Aber der Punkt ist, dass ich persönlich jetzt auch nicht sagen kann, heute ist die Wirecard 100% im Plus, jetzt kommen natürlich die Zocker, jetzt kommen die Spieler, aber wir wissen nicht genau, ist die Aktie null wert oder ist die Aktie 20 Euro wert. Wir wissen es nicht. Wir wissen es deswegen nicht, weil wir nicht genau wissen, wie viele Assets da sind. Und wenn wir das wissen und die Informationen da sind, dann kann man sich schauen, wie hoch sind die Schulden, gibt es Übernahme, ja oder nein. Man muss da rational vorgehen, gibt es vielleicht jemand, der das System an sich, wo es immer noch, ich meine, das sind ja keine Schwachköpfe, es gibt immer noch Experten, die sagen, dass die Technologie herausragend ist und dass das absolut wertlos ist. Das wissen wir nicht und deswegen müssen wir wirklich tatsächlich warten, was auf dem Tisch ist und wie viel es dann quasi als Schmerzensgeld, als Restabfindung, ob es etwas gibt und wie viel es gibt, wissen wir im Moment nicht.
Jetzt kommen die Spekulanten, die Zocker, wie Sie sie gerade genannt haben. Man konnte heute zwischenzeitlich mal fast 150% plus mit Wirecard erzielen. Es gibt da diesen Börsenfachbegriff Dead Cat Bounce, also dass eine Aktie nicht ins Bodenlose fällt, sondern am Boden quasi nochmal abprallt und nochmal ein Stück nach oben bounce, bevor sie dann tot liegen bleibt. Klang jetzt aber gar nicht nach Dead Cat Bounce, was Sie gerade gesagt haben, dass Sie gesagt haben, vielleicht ist die Wirecard ja doch noch 20 Euro wert oder sowas. Es gibt ja auch noch eine andere Theorie, nämlich dass man sagt, Wirecard wird jetzt dann bald übernommen, dann ist die Aktie auch ein ganzes Stück mehr wert als 1 Euro. Ist das was für Sie auch ein Stück weit Hoffnung ist? Sie haben die Wirecard, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, noch nicht abverkauft.
Nein, haben wir nicht. Aber ich muss jetzt in zwei Punkten muss ich widersprechen. Erstens, diese 20 Euro waren Beispiel. Ich will nicht wieder in den Social Medien gegrillt werden, weil ich gesagt habe, 20 Euro. Ich habe gesagt, irgendwo dazwischen, das wissen wir nicht. Wie gesagt, zwischen 0 und vielleicht 5 Euro, 10 Euro, 15, wir wissen es nicht. Das ist das, was ich sage, wir wissen es nicht. Aber das, was wir jetzt sehen, das ist mit Sicherheit, und das sage ich klipp und klar, das hat mit dem Dead Cat Bounce nichts mehr zu tun. Der Dead Cat Bounce ist passiert zweimal auf dem rasanten Weg nach unten und nämlich einmal bereits am ersten Tag, wo sie dann von den 20er, 25er wieder in Richtung 29 zurückgeprallt ist und wo wir dann letzte Woche noch einmal von 12, 13 Euro dann auf die 19 Euro wieder rauf. Das waren die Dead Cat Bounce Bewegungen. Jetzt ist das Ding am Boden. Das hat jetzt mit Dead Cat Bounce nichts zu tun. Jetzt, wie gesagt, kommen die Zocker. Wir werden vielleicht, genau wie bei Hertz, wir haben es gesehen, also Unternehmen, die dann an einem Tag 500-600% zulegen. Ey, die Wirecard kann heute bei 5 Euro schließen, morgen bei 2 Euro aufmachen. Das hat mit Dead Cat Bounce nichts zu tun. Definitiv nicht. Und was die Bewertung angeht, das werden wir, wie gesagt, dann sehen, wenn wir wissen, wie viel Substanz da ist und ob noch Assets vorhanden sind.
Das andere wichtige Thema, das Sie auch schon zu Recht angesprochen haben, ist dieser Appell an die Anleger zu sagen, sagt jetzt nicht, oh, Börse ist ja doch Teufelszeug, wir müssen davon unsere Finger lassen. Ich habe kürzlich in einem Gespräch schon mal gesagt, wird das die Telekom-Aktie, von der in 10 Jahren dann die Leute noch sagen, ah, Börse, da habe ich mir damals mit der Wirecard die Finger verbrannt, wie es teilweise ja jetzt noch bei der Telekom der Fall ist. Der DAX im Ganzen, muss man ja auch dazu sagen, der ist ja gar nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Zu wenig Wirecard-Gewicht. Der DAX oder die Börse, um das mal alles so zu verallgemeinern, steht ja ganz gut da. Haben wir auch in den USA den Fall, auch in Europa überall die Indizes ganz gut. Einzelne Schwergewichte treiben da zum Beispiel die Wall Street, die wiederum als Leitbörse dann gibt die Vorgaben für den Rest der Welt. Ich habe mich gefragt, ist für ängstliche Privatanleger nicht dann so ein, wer jetzt nicht gerade die FANG-Aktien im Depot hat, so ein Index-ETF fast die bessere Wahl als Stockpicking in dem Fall?
Nein, ist es auf gar keinen Fall. Wir müssen, nein, das sind jetzt wieder 5 Fragen in einer. Ich meine, schauen Sie mal, zunächst mal im Punkto der Börse den Rücken zukehren. Das, was wir sehen, das ist noch nie da gewesen. Wir sprechen über einen DAX-Wert, verdammt. Wir sprechen über einen DAX-Titel. So, und Fakt ist eines, wir haben über alle Depots, alle Verluste, je nachdem, was auch immer dabei rauskommt. Ich spreche jetzt, wenn es ein Totalabschreiber würde, dann haben wir 1,3% an Kundengeld verloren, die waren in Wirecard investiert. So, darüber müssen wir diskutieren. Das heißt, ich muss mir den Kopf mitziehen. Das ist tragisch, überhaupt keine Frage. Aber 1,3, 1,4%. Das heißt, ich muss meine Energie mit meinem Team, mit unserem Investmentkomitee, müssen wir uns den Kopf darüber zerbrechen, wie wir diese 1,3, 1,4% an anderen Stellen reerwirtschaften, um wie gesagt das zu kompensieren. Und das ist der Punkt des Ganzen. Genauso wie auch alle, die mir jetzt zuhören. Es ist ein Betrug. Wir sind betrogen worden. Und das hat nichts damit zu tun. Enron ist genau das Gleiche. Das ist genau die gleiche Geschichte in einem ganz anderen Ausmaß, in einem anderen Kontext zugegeben. Aber weder Lehman noch, wie Sie sagen, die Deutsche Telekom, dort ist es nie passiert, dass wir über einen Bilanzbetrug dieses Ausmaßes sprechen. Wir betreten, was das angeht, Neuland. Wir wissen es nicht. Und wenn natürlich jemand sein ganzes Geld in der Wirecard drin hatte, so tut's mir leid. Ich glaube, wie lange unterhalten wir uns jetzt, Herr Leben, mit Börsenradio? Ich glaube, das sind mittlerweile, weiß ich nicht, 10 Jahre, 12 Jahre, spielt keine Rolle. Ich glaube, ich weiß nicht, wie oft ich das Wort Diversifikation in den Mund genommen habe. So tragisch es ist. Aber dieser Verlust tut weh, gar keine Frage. Er tut umso mehr weh, weil man, wie gesagt, in einer Passivrolle gewesen ist, weil man betrogen wurde. Aber die Börse in Frage zu stellen, wie gesagt, ich kann den jungen Leuten sagen, definiert eure Ziele, geht über die Momentum des Marktes. Dividende ist Trumpf über einen sehr langen Zeitraum und Titel wie Wirecard sollen beigemischt werden in einem defensiven Depot. Und ich meine, was fatal ist, wir werden sehen bei unserem Echtgelddepot, wenn man ein Depot dieser Größe hat, dann tut's weh, dann tut es wahnsinnig weh, also ist absolut klar. Aber man darf das System Börse, es basiert auf Eigenkapital, ohne die Börse, das an alle Zuhörer. Wir hätten ohne die Börse keine Krebsmittel, wir hätten keine AIDS-Mittel, wir hätten nicht eine Kommunikation, wir hätten nicht diese Infrastruktur, es gäbe keine iPhones, das gäbe es alles nicht. Warum? Ein Investor hat eine gesunde Gier. Er investiert Geld in ein Unternehmen und wird für seine Risiken entschädigt. Er investiert deswegen, weil die Banken für bestimmte Modelle kein Geld geben. Es tun private Investoren. Warum tun sie das? Weil sie Geld verdienen wollen. Und genau mit diesem Risikokapital werden Firmen aufgebaut. Es werden neue Innovationen ins Leben gerufen, die ohne dieses gar nicht möglich wären.
Ja, bevor wir über unser Depot sprechen wollen, erstmal noch zur Stimmung oder zur Lage im Markt generell. Was treibt den Markt? Natürlich wie immer Liquidität. Haben wir ja auch schon ganz oft drüber gesprochen. Kommt auch von ganz vielen Seiten, auch das nichts Neues. Aber was ganz Aktuelles, denn die EU will jetzt nachlegen mit dem Corona-Wiederaufbauprogramm in Höhe von 750 Milliarden Euro mit Kommissionspräsidentin von der Leyen und ab demnächst dann EU-Ratspräsidentin Angela Merkel. Deutschland übernimmt ja die EU-Ratspräsidentschaft in dieser Woche. Wollen zwei deutsche Damen dieses Programm durchdrücken, auch gegen diese sogenannten sparsamen 4. Ich habe mich gefragt, wie wichtig wird dieser Termin eigentlich jetzt für die Börsen? Ist das nicht sowieso schon eingepreist oder auch nur einer von vielen Bausteinen? Und am Ende des Tages ist es die Summe dieser ganzen Impulse, die da diesen Börsenimpuls bringt. Wie sehen Sie das?
Naja, das ist ein ganz zentraler Punkt. Das ist nicht nur Beigemüse. Das hat sich jetzt etwa so angehört. Nein, es ist zentral. Ich habe das ganz klar gesagt. Die Beurteilung des Marktes hat sich bei mir in den letzten Wochen überhaupt nicht geändert. Sie hat sich deswegen nicht geändert, weil wir haben die Notenbankpolitik, wir haben die lockere Geldpolitik, wir haben das Zinsniveau, wir haben die Geldmenge. Das sind die Instrumente, die der Fiskalpolitik und die der Geldmarktpolitik, quasi der Notenbankpolitik, logischerweise als Leitlinie dienen müssen, werden. Und das ist auch die Glaubwürdigkeit der Märkte. Das habe ich hinlänglich zigmal gesagt. Jetzt gesellt sich dazu aber die Politik an sich. Diese beiden Parteien und diese beiden Fronten müssen Hand in Hand miteinander gehen, um das Vertrauen der Märkte zu stärken. Und das passiert und das ist auch wichtig so. Und auch wenn diese Maßnahmen kurzfristig im Moment nicht so greifen, sie werden es mittelfristig tun und sie werden es langfristig tun. Liquidität ist das Zauberwort und die Verlässlichkeit und die Glaubwürdigkeit der Notenbanken war das, was das Desaster vermieden hat und jetzt gesellt sich die Politik dazu und man geht da Hand in Hand. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe mehrmals darauf hingewiesen, das ist der Riesenunterschied zwischen dieser Krise und sehr, sehr vielen Krisen in der Vergangenheit. Man kann nicht das Geld vom Tisch nehmen und es liegen lassen oder in Staatsanleihen investieren, weil man da Geld verbrennt. Haben wir 100-mal besprochen. Und genau diese Flankierung, eine breite Front, die der Stabilisierung der Märkte dient, ist absolut richtig. Ich finde diese Programme im Moment korrekt, ich finde sie angebracht und wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass nur diese Flankierung, und zwar eine breite Front, die die Märkte stärkt und eine Kombination aus Geldpolitik, Fiskalpolitik, Steuerpolitik und so weiter. Genau diese Maßnahmen ist der einzige Weg im Moment, um aus dieser Krise rauszukommen. Und noch einmal, ich habe zum Schluss etwas gestern ein sehr, sehr vernünftiges Statement gelesen, der da besagt, dass wir werden keine zweite Corona-Welle sehen. Wir werden noch keine dritte Welle sehen. Wir haben immer noch eine Welle und surfen auf dieser Welle. Und wir müssen lernen, mit dieser Welle und mit dieser Abflachung und wieder Zunahme, wir müssen lernen und die Wirtschaft muss lernen, damit zu leben. Und das ist das einzige richtige Statement. Ohne Klickhascherei und Panikmache zu betreiben, ist das der einzige Weg. Das ist die einzige logische Erklärung, dass wir mit dieser Welle leben müssen. Corona wird ein Alltag, Covid-19 ist ein Alltag und ist ein Bestandteil unseres Alltags geworden. Und wir müssen, solange dieser Virus nicht verschwindet oder aber ein Impfstoff oder was auch immer, müssen wir damit lernen zu leben. Und genau darin liegt der Schlüssel, um das erfolgreich nachhaltig zu meistern.
Ja, dann wollen wir jetzt zum Schluss natürlich noch in das Halinka Börsenradio Echtgelddepot reinschauen. Es geht nicht nur um Wirecard, das ist, glaube ich, auch klar geworden. Sie hatten schon vorhin gesagt, diversifizieren, und das tun Sie ja auch in diesem Depot. Trotz Wirecard, wie ist da gerade die Lage?
Also die Lage ist wie folgt: diversifizieren. Wenn man natürlich ein Depot, so wie sehr, sehr viele Zuhörer, in einer überschaubaren Größe hat, dann ist es natürlich klar, dass die Diversifikation nicht ganz so erfolgen kann und möglich ist wie größere, aber dennoch nichtsdestotrotz, wir gehen das Depot zusammen ganz genau durch wie immer. Der Start war nochmal für alle am 8.8.19. und wir gehen zunächst mal die Titel im Einzelnen durch. Zunächst mal die Benchmarks. Wir haben im selben Zeitraum den Dow Jones bei minus 3%, den Nasdaq bei plus 24%, den DAX plus 2%, den SMI plus 2,6%. Jetzt zu unseren einzelnen Titeln. Wir fangen wie immer an. Die Alibaba seit Kauf ein Plus von 34%. Die Apple ein Plus von knapp 19%. Die Basler Versicherung ein Minus von 19,9%. Die Bank Canton Alvaduas, ein Plus von 24,8%. Die Berry Kalebau, ein Minus von 2,9%. Die Bergbahn Titlis, ein Minus von 25%. Die Emmy, ein Plus von 0,6%. Die Gurit, ein Plus von 12,3%. Die Hannover Rückversicherung, ein Plus von 7,8%. Die Kering, ein Minus von 20,6%. Die Mastercard, ein Plus von 9,6%. Die Novartis, ein Minus von 2,7%. Die Nvidia, ein Plus von 2,1%. Die Swiss Life, ein Minus von 18,7%. Die VAT, ganz klar an der Spitze, mit einem Plus von 53%. Und die Wirecard, nunmehr mit einem Minus von 97%. Nominal ist es ein sehr herber Verlust. Buchverlust, für mich mental sicher ein Abschreiber von etwa 2050 Euro. Und das ist natürlich genau diese Katastrophe. Das bedeutet im Gesamten, das Depot hat jetzt einen Wert von 36.247 und das ist jetzt so ziemlich genau ein Plus von 1%. Das heißt also, trotz eines Totalverlustes oder trotz eines Totalabschreibers ist es klar, Nasdaq Ausreißer nach oben, das habe ich schon immer besprochen, aber wir sind etwa 4% besser als der Dow Jones und etwa 1% schlechter als DAX und SMI. Und das ist jetzt genau das, was ich jedem sage, ein herber Rückschlag, ein schmerzhafter Rückschlag, das hat von einer deutlichen Outperformance jetzt genau zu den Hauptbenchmarks, zu einer Flatline geführt. Und wie gesagt, jetzt heißt es in Zukunft genau wie für viele Privatanleger, genauso auch für uns, für die ACFIF, das Echtgeld, das Linker Echtgeldbörsendepot so nach vorne zu bringen, dass wir schnellstmöglich diesen Verlust kompensieren.
Herr Linker, vielen Dank für diesen Überblick.
Sehr gerne.
Börsenradio Network AG, Ihr Internetradio für Börseninformationen.